für einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte zugrunde gelegt. Die Wahl der 7 Armenpfleger. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zu hören und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder und Schwestern, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, dem Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel. Die beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Gott segne dieses Wort an uns. Liebe Gemeinde, ein Gemeindekonflikt wird uns vor Augen gestellt. Es ist tröstlich, dass auch die ersten Christen nicht vollkommen waren, dass sie genauso wenig eine Idealgemeinde waren. Und besonders eindrücklich empfinde ich dann, dass die ersten Christen mit einer anderen Kraft, mit der Kraft von oben, mit dem Heiligen Geist gerechnet haben. Doch beginnen wir von vorne. Die junge Gemeinde ganz am Anfang lebte im jüdischen Kontext, hatte sich vom Judentum noch nicht herausgelöst, war eine besondere innerjüdische Gruppe, die Jesusbewegung. Und Nichtjuden kamen erst später hinzu, als Paulus dann auf Missionsreisen ging. Doch zunächst war, wie gesagt, die Jesusbewegung ein besonders geprägtes Judentum. Sie sah in Jesus den erwarteten Messias. In Jerusalem lag der Schwerpunkt dieser Bewegung. Hier sprach man Aramäisch, die Sprache, die auch Jesus sprach. Und dann gab es Juden überall in der bekannten Welt, im Römischen Reich, bis hin in Persien, Irak, Iran heute. Sie waren zum Teil Nachfahren der Juden, die vor vielen Jahrhunderten vor Christi Geburt aus Jerusalem vertrieben worden waren in die babylonische Gefangenschaft hinein und die später auch nicht mehr zurückgekehrt waren, als sie es wieder gekonnt hätten. Und deren Nachkommen in der Zeit dann um Jesus und nach Jesus, also die Juden in der Diaspora, im weit verstreut im damaligen Römischen Reich, die hatten eine andere Prägung als die in Jerusalem. Sie sprachen eine andere Sprache, Griechisch, dachten und empfanden sicher auch Griechisch, und haben sich ihrer Umgebung angepasst. Standen sicherlich auch unter dem Einfluss der griechischen Philosophie. Die religiösen Feste wie Passa und Laubhüttenfest, die an den Tempel in Jerusalem gebunden waren, konnten sie nicht feiern wie die in Jerusalem. Sie trafen sich zwar in ihren Synagogen, die sie in den großen Städten auch hatten, Aber das war dann doch etwas anderes als in Jerusalem. Und es ist allzu verständlich, dass die griechisch sprechenden Juden zwar im jüdischen Glauben für die in Jerusalem andersartig waren. Das ist vielleicht ein hinkender Vergleich, so wie für uns Christen in anderen Konfessionen auch oft andersartig, ja bisweilen auch fremdartig wirken. Und so muss es da auch gewesen sein. Kein Wunder, dass sie einen schweren Stand hatten, leicht übersehen wurden, vielleicht auch argwöhnisch beäugt werden, so wie es auch heute gegenüber Fremden geschieht, schnell. Die Zusammensetzung in der Jesusbewegung war, so könnte man sagen, multikulturell. Konflikte waren da vorprogrammiert und die äußerten sich in einer unterschiedlichen Witwenversorgung. Witwen und ihre Kinder hatten damals in der Regel keine eigenen Einkünfte. Staatliche Versorgung gab es noch nicht. Und daher war es für jeden Juden, der Geld hatte, eine innere Verpflichtung, aus seinem Vermögen zur Witwenversorgung beizutragen. In Jerusalem unter den aramäischen Juden war das auch kein Problem. Doch an der Versorgung der Witwen unter den griechisch sprechenden Juden, da haperte es. Die Gemeinschaft der Jesu-Jünger war stark angewachsen und die anderen, die eine andere Sprache sprachen, aus einem anderen kulturellen Kontext kamen, andersartiger wirkten, die hatte man in der Kerngemeinde in Jerusalem nicht immer im Blick. Verständlich, dass die 12 Apostel mittlerweile überfordert waren, für die vielen zu sorgen und dass in der Diakonie alles gerecht verteilt wurde. Die griechisch sprechenden Juden fühlten sich benachteiligt und sie begannen zu murren und sich dagegen zu erheben. Die Jerusalemer bleiben unter sich und denken nur an sich. Der Konflikt bricht offen aus. Und die Apostel beratschlagen und beschließen, 7 Männer zu wählen. Und es sind ausschließlich griechische Namen, die wir hören. Stephanus und Philippus etwa, sie sind uns bekannt. Eine gute Arbeitsteilung entsteht. Die Apostel haben nun wieder Zeit für das Gebet und die Predigt. Sie widmen sich wieder intensiv dem Wort Gottes und dem Gebet. Und für den Dienst an den Tischen, für die Mahlzeiten der Armen, ist ebenfalls gesorgt. Die griechisch sprechenden Männer, denen sie unter Gebet die Hände aufgelegt haben, werden für alle Witwen, deren Kinder für die Armen sorgen. Die Apostel können beruhigt sein. Frieden kehrt in die Gemeinde ein. Für beides ist gesorgt, für die Seele und für den Leib in gleicher Weise. Nicht, dass das eine höher bewertet wird als das andere, Sorge für Seele und Leib im Gleichgewicht. Glaube und Tat kommen zusammen. So wie auch heute eine Kirche ohne Diakonie nicht denkbar ist, wie auch eine Kirche ohne Gottesdienst und Predigt nicht denkbar ist. In der Apostelgeschichte erleben wir, dass Predigtdienst und Armpflege durchaus auch in einer Person wieder zusammenkommen können, von einer und derselben ausgeübt werden, also beide Dienste nicht strikt getrennt waren. So etwa bei Stephanus in der Apostelgeschichte. Gleich nach unserem Abschnitt wird eine große Rede des Diakons Stephanus hineingeschoben. Eine fundierte Predigt, die dann sogar das Entsetzen der Juden hervorruft. Die bekannte Folge ist, Stephanus wird gesteinigt. Also er hat für die Armen gesorgt und er hat in der Öffentlichkeit gepredigt. Philippus, ebenfalls für die Armenpflege eingesetzt, er wird den Kämmerer aus Äthiopien auf einer Heimreise treffen. Er wird ihm, der in Schriftrollen liest und gar nicht so richtig versteht, er wird ihm das alles erklären. Und an einer Wasserstelle wird dann der Äthiopier Philippus bitten, ihn zu taufen, wie es dann auch geschieht. Gebet, Glaube, Wortverkündigung, Armenpflege greifen ineinander über. Als Student, war in den 70er Jahren, habe ich in Frankfurt in der Bahnhofsmission mitgearbeitet. Das haben so viele Studenten gemacht, ehrenamtlich, unter anderem in Nachtschichten. Und dazu gehörte es, wie heute auch in der Bahnhofsmission, auch hier in Celle, dass man Brote schmiert für Durchreisende oder Ankommende und auch für Wohnungslose. Brote schmieren für die, die Hunger haben. Und in der Bahnhofsmission habe ich es erlebt, um nur ein Beispiel zu nennen, die Ehrenamtlichen haben es aus einer Grundüberzeugung getan. Viele aus einer christlichen, auch wenn es ihnen nicht bewusst war, dass es eine christliche Haltung ist, für die, die in Not geraten, zu sorgen. Und nicht selten ist das Brote schmieren verbunden mit dem, der gekommen ist, auch zu reden, ein offenes Ohr für ihn zu haben und gleichzeitig mit dem Überreichen des Brotes ein wenig Zuwendung zu schenken. In den 70er Jahren, da gab es noch die heute ehemalige DDR und es waren gerade auch Ausreiseerleichterungen für Rentner erlassen worden. So kam es, dass so in den Abend- und Nachtzügen aus Berlin oder aus Erfurt etliche Frauen und Männer kamen, die schwierige Passkontrollen, Grenzkontrollen hinter sich hatten. Und da war es Usus, dass dann die Bahnhofsmission, dass wir da Tee gekocht haben, zu den Bahnsteigen dann gegangen sind und Tee ausgeschenkt haben, auch Brote überreicht haben. Und das war sicherlich erstmal gut für die, die stundenlang unterwegs waren und dass sie gleichzeitig aber auch durch die Helfer und Helferinnen der Bahnhofsmission dadurch ja auch gleichzeitig begrüßt worden sind und hier so menschliche Zuwendung erfahren haben in Form einer Tasse heißen Tees oder eines Brotes. So mancher Patient geht zu seiner Ärztin oder zum Arzt, gerade wenn er vielleicht ein bisschen älter geworden ist und öfter zum Arzt muss, nicht nur, weil er körperlich etwas hat, sondern gleichzeitig, um dann auch Zuwendung zu erfahren, Verständnis für seine Beschwerden, die ihm genauso wichtig ist, wie dann das verschriebene Rezept. So mancher Hausarzt kann davon sicher ein Lied singen, Sorge für den Leib und für die Seele. Darum finde ich es beachtenswert, nach welchen Kriterien die Apostel die Männer für die Armpflege auswählen. Wichtig war den Aposteln, Männer zu berufen, die einen guten Ruf haben, Weisheit haben und voll des Heiligen Geistes sind. Guter Ruf heißt nicht, alles richtig zu machen, jedoch Fehler zuzugeben, die Schwächen zu kennen, mit ihnen umzugehen, anderen zu vergeben. Und Weisheit sollen sie besitzen, eine Gabe, um besonnen und gerecht ihr Amt in der Witwen- und Armenversorgung auszuüben. Sie sollen die für ihren Dienst geeigneten Gaben haben. Sie sollen voll des Heiligen Geistes sein. Ich glaube, man spürt es den Menschen ab, ob sie aus einer christlichen Gesinnung heraus in sozialen Arbeitsfeldern tätig sind, im Bereich der Diakonie etwa, ob hauptberuflich oder ehrenamtlich. Wobei selbstredend, genauso in nichtkirchlichen Bereichen, Menschen mit Wärme und Liebe ihren Dienst an den ihnen Anvertrauten in der Pflege etwa tun. Auch dann, wenn sie von sich selbst sagen sollten, ich bin gar nicht Christ, ich bin nicht gläubig. Doch das in der Vergangenheit in weitem christlich geprägte Abendland hat Spuren hinterlassen. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, lässt sich nicht domestizieren. Der Geist weht, wo er will, bekannterweise. Es braucht sicherlich Strukturen, auch Ämterstrukturen in unseren Vereinen, in unseren Gemeinschaften. Und doch, der Heilige Geist weht auch darüber hinaus und wirkt auch da, vielleicht gerade auch da, wo wir gar nicht mit ihm rechnen. Die Apostel sollen darum achten, dass die Männer in der Armenpflege voll Weisheit und Heiligen Geistes sind. Kriterien, die auch bis heute gültig sind. Ob sie immer angewendet werden, ist eine andere Frage. Aber wir hoffen, dass Frauen und Männer, die in kirchlichen Diensten stehen, auch in den Ehrenamtlichen, dass sie auch voll Weisheit und voll des Heiligen Geistes sind. Ich glaube daher, dass heute, wo Männer und Frauen aus christlicher Haltung, aus der Haltung der Nächstenliebe ihre Arbeit tun, sich in einem sozialen Feld engagieren, dass da immer auch ein Mehrwert entsteht, der nicht alleine aus uns kommt. Aus einem guten Gespräch etwa gehen Menschen gestärkt und getröstet heraus. Dass ich mich selber manchmal darüber wundere, dass es geschieht. Da ist doch mehr, als wir einbringen und in der Hand haben. Wo Menschen einander tragen, bringen sie Gott auf die Erde. Ein steiles Wort. Aber ist es nicht lohnenswert, darauf zu achten, mitten und es wahrzunehmen, mitten im Alltag geschieht geistgewirkte Gegenwart Gottes. Ein neues Kraftfeld bildet sich. Und darum sollen die Männer, die die Apostel auswählen, sollen ja auch wir, auch heute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, voll des Heiligen Geistes sein, dass der Heilige Geist durch sie hindurch wirkt. Wir sind oft nur das Gefäß, ein Werkzeug. Der Heilige Geist wirkt das Entscheidende. Eine zu hohe Hürde. Die Apostel haben für ihre 7 Männer gebetet und ihnen die Hände aufgelegt. Sie haben sie bevollmächtigt. Sie haben ihnen Kraft und Stärke zugesprochen. Und das sollte nicht in Vergessenheit geraten. Die Apostel taten gut daran, sich wieder intensiver mit dem Wort Gottes zu befassen, es durchzumeditieren, zu verkündigen und zu beten, damit Gott nicht in Vergessenheit gerät. Und sie taten gut, eine wichtige Aufgabe zu delegieren an Menschen, die voll Weisheit und Heiligen Geistes sind, damit durch Taten der Liebe, durch damals für Witwen lebensnotwendige Versorgung Gottes Gegenwart erfahren wird. Und sei es in der Weise, wie ich für einen anderen das Brot schmiere, er dabei etwas von Gott erfährt, der ihn nicht aufgibt, der weiterhin sein großes Ja zu ihm spricht. Geistgewirkte Gegenwart Gottes, nicht zuletzt beim Geben und Empfangen von Brot für Leib und Seele. Amen.